ARD. Sprechen wir über Mord. Klassiker des Strafrechts. Mörderischer Irrtum. Der Fall Rose Rosal. Der SWR-Kultur-True-Crime-Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
Hallo, liebe Kinder. Willkommen zu einer Märchenstunde mit Onkel Holger und Gevatter Fischer. Wir haben heute einen Fall mitgebracht, der älter ist als wir beide zusammen. Und das will was heißen. Rose Rosal heißt der Fall. Und ich konnte mich bei diesem Namen schon im Studium nie von dem Gedanken lösen, dass er entweder direkt aus Grimms Märchenbuch entsprungen oder das vierte bislang unbekannte Weihnachtslied aus dem Quempers sein müsste. Thomas Fischer, sind Sie gegen solch abwegige Assoziationen gefeit oder beschleicht Sie auch so ein mystisches Gefühl bei Rose Rosal?
Hallo Herr Schmidt, vielen Dank für diese Eingangsfrage. Nein, kein mystisches Gefühl, sondern einfach nur die staunende Erinnerung daran, dass so manches Problem, das sich uns heute stellt, sich auch schon vor 150 Jahren gestellt hat.
Uralt ist, genau. Es ist jedenfalls ein absoluter Klassiker des Strafrechts und bekommt also unseren Klassikerstempel. Der Arbeiter Rose legt sich am 11. September 1848 in Schiebzig auf die Lauer, um den Schliebe zu töten. Doch das geht schief und darüber werden wir noch zu sprechen haben. Vorher will ich aber tateinheitlich dem unerhörten Bildungsauftrag dieses Podcasts nachkommen und Ihnen, Thomas Fischer, meine fiese Eingangsfrage stellen. Sie können heute ausnahmsweise die Kategorie wählen. Möchten Sie Geschichte oder Geografie?
Lieber Geschichte.
Geschichte. Wie viele der Gebrüder Grimm lebten 1858 zum Zeitpunkt unseres Falles? A. Keiner. Beide waren schon tot. B. Keiner. Beide waren nämlich noch gar nicht geboren. C. Einer, nämlich Jakob Grimm, der ältere von beiden. Oder D. Beide, denn Jakob und Wilhelm Grimm starben nach 1858. Das ist fies, gell?
Ja, da entscheide ich mich klar für C.
C. Einer, nämlich Jakob Grimm, der ältere von beiden. Und das ist knapp falsch. Beide lebten noch. Der jüngere von den beiden, Wilhelm Grimm, starb 1859. Er hatte also gerade noch Zeit, in der zeitgenössischen Zeitung, vermutlich anders geschrieben, den Fall zur Kenntnis zu nehmen. Wollen wir Geografie noch hinten dran machen? Ach doch, wir machen Geografie noch. Wo zum Teufel liegt denn Schiebzig, der Tatort unserer heutigen Folge? Heißt Schiebzig niedersorbisch Slopica und ist eine Gemeinde im Landkreis Dahme-Spreewald-Brandenburg? Oder ist Schiebzig ein Ortsteil von Salzmünde im Saale-Kreis in Sachsen-Anhalt? Möglicherweise C, der damals umgangssprachliche Begriff für Leipzig? Oder ist Schiebzig ein Vorort von Münster in Westfalen, NRW?
Auch da nehme ich wieder C.
Da nehmen Sie C. Nein, Schiebzig ist nicht die damals umgangssprachliche Bezeichnung von Leipzig. Es gehört zur Ortschaft Salzmünde. Neben dem gleichnamigen Hauptort noch die umgebenden Dörfer Benkendorf, Gödewitz, Neuragozzi, Pfütztal, Quiltschina und eben Schiebzig. Die Schiebziger Biberwiese ist ein Naherholungsgebiet im Ortsteil Schiebzig. Sie liegt im Norden des Dorfes am Ufer der Saale, habe ich mir angelesen. Dort kommen Nutrias vor und es gibt einen Picknickplatz mit Sitzbänken. Aber vor allen Dingen gibt es einen Erinnerungsstein an den heutigen Fall. Schiebzig ist der Tatort und weil wir uns mitten in das 19. Jahrhundert begeben, hat selbst die sonst durch nichts aufzuhaltende Marie-Claire Schneider keine O-Töne von damals gefunden. Mr. Strafrecht, wir müssen selber ran. Ich habe aus der Revisionsentscheidung was rausgeschrieben, gebe Ihnen auch ein Exemplar und die O-Töne zum heutigen Fall, die kommen dann eben von uns. Am 11. September 1858, abends zwischen 8 und 9, war der Gymnasiast Harnisch auf seinem Heimgange von Schiebzig nach Liesnau durch Schüsse und Zertrümmerung des Schädels getötet worden.
Der Verdacht, denselben, und zwar in der Meinung, dass solches der Zimmergeselle Schliebe sei, getötet zu haben, fiel auf den Handarbeiter Rose.
Und der Verdacht, den Letzteren zur Ermordung des gedachten Zimmergesellen Schliebe angestiftet und gedungen zu haben, auf den Holzhändler Rosal.
Beide wurden am 18. Februar 1859 vor das Schwurgericht zur Halle gestellt. Und zwar Rose unter der Anklage den Gymnasiasten Harnisch, welcher er in der Dunkelheit für den Zimmergesellen Schliebe hielt, durch mehrere Schüsse und Kolbenschläge vorsätzlich und mit Überlegung getötet zu haben.
Rosal unter der Anklage, an dieser durch Rose verübten Tat dadurch teilgenommen zu haben, dass er den Rose durch das Versprechen, ihm 300 Taler sofort und einen Taler wöchentlich für seine Lebenszeit zu zahlen, angereizt und verleitet habe. Der Fall Rose Rosal. So alt er auch ist, er wird uns jetzt noch einmal in Gänze jung und zeitgemäß vorgetragen von Isabel Demey.
Am Abend des 11. September 1858 wartet der Arbeiter Rose an einem Weg zwischen Schiebzig und Lieskau in der Provinz Sachsen auf sein Opfer. Sein Dienstherr, der Holzhändler Rosal, hat ihm versprochen, ihn reichlich zu entlohnen, wenn Rose dessen Konkurrenten, den Zimmermann Schliebe, tötet. 300 Taler soll es sofort geben und nach der Tat bis ans Lebensende von Rose zusätzlich einen Taler wöchentlich. Rose nimmt den Auftrag an und legt sich mit einem Gewehr in der Dunkelheit auf die Lauer. Gegen 20 Uhr kommt ein Mann des Weges. Rose schießt den Menschen, den er für Schliebe hält, nieder und zertrümmert ihm mit dem Kolben seines Gewehrs den Schädel. Doch Rose hat sich geirrt. Er hatte nicht den Zimmermann Schliebe getötet, sondern den 17 Jahre alten Gymnasiasten Ernst Heinrich Harnisch. Am 19. Februar 1859 verurteilt das Schwurgericht Halle-Saale den Arbeiter Rose wegen Mordes und den Holzhändler Rosal wegen Anstiftung zum Mord zum Tode. Das preußische Obertribunal in Berlin bestätigt die Entscheidung am 5. Mai 1859. Dass Rose den Falschen getötet hatte, ändere nichts daran, dass er einen Menschen heimtückisch ermordet hat, stellen die Richter fest. Rosal wiederum habe die Tat durch seinen Auftrag in Roses Hand gelegt. Auch die irrtümliche Ermordung des Schülers sei ein Produkt der Anstiftung. Dass sich der Auftragsmörder in seinem Opfer geirrt hat, ändere nichts an der Strafbarkeit der Anstiftung zum Mord. Rose und Rosal wurden hingerichtet. Bis heute erinnert der sogenannte Blutstein bei Lieskau an die Tat.
Thomas Fischer, wollen wir uns vielleicht noch mal kurz mit dem Prozessualen dieses Falles beschäftigen? Denn zahlreiche Jurastudentinnen und Jurastudenten und Staatsanwälte, die uns zuhören, kennen natürlich den Fall. Aber viele andere staunen vielleicht erstmal auch über dieses preußische Obertribunal. Wir sind in einer Zeit, in der die Gerichtsverfassung, wie wir es heute kennen, mit Bundesgerichtshof so noch nicht gilt. Deswegen ist das preußische Obertribunal zuständig in, wenn ich es richtig verstehe, zweiter Instanz als Revisionsgericht. Helfen Sie uns doch bitte nochmal in der Einordnung. Wir reden also von sowas wie einem Vorläufer des Bundesgerichtshofs.
Ja, wir reden nicht nur vom Vorläufer des Bundesgerichtshofs, sondern auch vom Vorläufer des Reichsgerichts in Leipzig. Denn das Reich, dessen Namen das Reichsgericht trug, ist ja erst etwas später, als unser Fall stattfand, gegründet worden, nach der Entstehung des Deutschen Reichs. Und vorher galten halt andere Regeln, die aber natürlich schon der späteren Reichsstrafprozessordnung und dem späteren Reichsstrafgesetzbuch in vielen Bereichen sehr nahe kamen. Aber in diesem Fall noch das Königreich Preußen betrafen und deshalb war das preußische Obertribunal in Berlin zuständig für das Rechtsmittel gegen die Verurteilung durch das Landgericht Halle.
Und wir sprechen auch von einem anderen Strafgesetzbuch als damals, aber insgesamt über so viele Rechtsprinzipien im Prozessualen wie im Materiellen, dass wir es bis heute ins Strafrecht übertragen können.
So ist es. Also unser Strafrecht ist ja nicht 1871 vollkommen neu erfunden worden, sondern hat eine Vielzahl von Vorläufern aus dem 19. Jahrhundert insbesondere. Und hier haben wir es ja mit einer Konstellation, einem Fallbeispiel zu tun, dass er sozusagen an die Grundlagen der Vorstellung von der Anwendung von Strafrecht heranreicht und sich jetzt nicht auf einzelne Spezialregelungen bezieht, sondern ein Problem aus dem sogenannten allgemeinen Teil betrifft. Und dieses Problem zweigestaltig, dieses Problem ist natürlich ein solches des sogenannten Tatvorsatzes und zwar in Kombination damit, dass es sich nicht um einen Einzeltäter handelt, sondern um eine Kombination von Täter und Anstifter, also Täter und Beteiligtem und dass die Irrtümer dieser beiden Menschen sich möglicherweise so oder auch ganz anders auswirken, das muss man im Grundsatz entscheiden und diese Frage ist zeitübergreifend. Deshalb muss man auch sagen, es handelt sich natürlich mitnichten nur deshalb, weil das preußische Obertribunal sich hier eines damals üblichen bürokratischen Sprachstils befleißigt um eine märchenhafte Figur. Es gibt einen berühmten Fall, der Hoferbenfall heißt, aus dem Jahr 1990 und der entspricht diesem Rose-Rosal-Fall praktisch zu 99%, außer Örtlichkeit und den Namen der Beteiligten. Also das ist ein Problem, was die Zeiten überdauert und was ganz allgemein zu lösen ist. Deshalb wird dieser Fall bis heute in Anführungszeichen benutzt und gerne zitiert, weil er dieses Problem in beispielhaft konzentrierter Weise auf den Punkt bringt und die Irrtumslehre unseres geltenden Strafrechts sehr gut veranschaulicht.
Bevor wir da zum Inhaltlichen kommen, würde ich gerne noch mal fragen, klar, ich habe das mit Märchenhaft so aufgenommen, es ist mir im Studium auch damals so vorgekommen, weil man feststellt, es ist so unendlich alt und dann sind die Namen eben auch noch so lustig, Rose und Rosal, klingt irgendwie, ja, so ein bisschen lyrisch, aber auch 1858 war ja Strafrecht nicht neu erfunden, sondern hatte ja auch schon viele, viele Vorläufer und dass Täter sich irren, dass Tatplanungen schiefgehen, das ist doch im Zweifel so alt, wie das Handeln von Menschen alt ist. Kann man es irgendwie noch daran festmachen, warum dann ausgerechnet diese 1858-Entscheidung so prägend war, weil wir schon so weit im fortschrittlichen Strafrecht waren, dass man diesen Fall dann eben weiter übertragen kann, dogmatisch bis in die heutige Zeit? Oder woran liegt das, dass es nicht eigentlich noch einen älteren Präzedenzfall für den Irrtum von Menschen gibt? Denn eigentlich das Irren ist doch so alt wie die Menschen.
Also es gibt mit Sicherheit jede Menge weitere Fälle, die den Irrtum betreffen, aber sie sind mir jetzt im Moment ehrlich gesagt nicht geläufig. Die Entwicklung des allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs oder des Strafgesetzes ist ja insbesondere seit, sagen wir mal, Anfang des 19. Jahrhunderts, Feuerbach und andere, sehr stürmisch eigentlich vorangeschritten und hat viele Stufen und viele Formen angenommen. Und man hat sich insbesondere seit dem Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts darum bemüht, sagen wir mal, eine allgemeine Systematik der Rechtsprobleme und des Strafrechts zu entwickeln, die sich von der vielhundertjährigen vorherigen, sehr stark einzelfallsbezogenen Rechtsprechung unterschieden hat. Deshalb hat man über diese Fälle dann diskutiert. Es gibt selbstverständlich, Sie haben völlig recht, jede Menge Irrtümer auf der Welt und deshalb auch jede Menge Urteile zu Irrtumsfragen. Aber die sind mir nicht geläufig.
Kommen wir zum Fall. Der Holzhändler sagt zu seinem Knecht, der für ihn arbeitet, schaff mir den Konkurrenten aus dem Weg. Und der sagt ja. Soweit, glaube ich, sind wir noch völlig ohne weitere Probleme unterwegs. Eine Anstiftung. Der Knecht ist bereit, den Mord durchzuführen, lauert auf. Kommt uns, glaube ich, auch alles noch bekannt vor. Hier droht der Mordfall. Und jetzt irrt er sich in der Person des Opfers und tötet jemanden, den er doch eigentlich gar nicht töten will. Das ist doch eigentlich schon das erste Problem. Eine Tötungshandlung, die eigentlich gar nicht gewollt ist. Und doch kommt das Obertribunal, vorher schon das Schwurgericht und wir alle zu dem Ergebnis, das ist Mord. Bitte helfen Sie uns.
Ja, wobei diese Darstellung, die Sie gerade gegeben haben, schon wieder eigentlich ein bisschen zu kompliziert ist, weil Sie mit dem Anstifter angefangen haben. Eine Anstiftung setzt aber immer, jedenfalls eine vollendete, gelungene Anstiftung, setzt immer eine Haupttat voraus. Anstiftung ist ja eben keine Tat an sich, von einem besonderen Fall mal abgesehen, auf den wir sicher noch zu sprechen kommen, nämlich der versuchten Anstiftung zu einem Verbrechen. Aber die Anstiftung an sich setzt ja voraus, dass irgendeine Tat geschehen ist, für die der sogenannte Anstifter eine Ursache gesetzt hat. Das bedeutet, wir brauchen die Verwirklichung einer sogenannten Haupttat, irgendeiner strafrechtlich relevanten Tat durch einen sogenannten Täter. Sagen wir mal Haupttäter in diesem Fall. Oder Alleintäter oder was auch immer. Also jemand, der nicht Anstifter heißt und nicht Gehilfe, sondern der Täter heißt. Täter heißt jemand, der die Voraussetzungen, der die Merkmale eines gesetzlichen Tatbestands in der Regel in eigener Person oder mit anderen zusammen oder durch einen anderen, das sind aber alles Sonderfälle, hier haben wir ja nur einen Täter, also in eigener Person verwirklicht. Der Herr Rose, also der Haupttäter hier, hat das Opfer Harnisch getötet. Daran besteht kein Zweifel, also ist es halt festgestellt. Das verwirklicht die Voraussetzung der Tötung eines Menschen. Das ist nicht schwierig zu erkennen, ja. Rose hat einen Menschen getötet.
Und er wäre auch nicht da im Wald lauernd gelegen, wenn Rosal ihn nicht dazu gebracht hätte. Deswegen
das ist ja jetzt, aber das betrifft ja die.
So angefangen, ja.
Ja, aber das betrifft ja die Strafbarkeit des Anstifters. Zunächst mal ist es ja für den Rose völlig wurscht, warum er da ist. Ja. Rose lag im Wald, Hanisch kam daher, Rose erschoss Hanisch und erschlug ihn anschließend noch zur Sicherheit. Und deshalb hat Rose den Hanisch getötet. Also Täter.
Keine Frage. Ja.
Objektiver Tatbestand. Rechtswidrig ist es auch. Ne? Da haben wir keinen Zweifel daran. Herr Rose befand sich nicht in Notwehr oder sonst irgendwas, ja? Sondern er tötete ihn rechtswidrig. Tatbestandsmerkmal, subjektiver Tatbestand. So heißt die Vorstellung des Täters von der Tat, die er da verübt, also die Verknüpfung, die Zurechnung des Taterfolgs, Tathandlung und des Taterfolgs zu dem Vorstellungsbild des Täters, sogenannter subjektiver Tatbestand. Der Totschlag, Schrägstrich der Mord vielleicht, in diesem Fall Mord wegen Heimtücke, kann nur vorsätzlich begangen werden. Es gibt keinen fahrlässigen Mord, fahrlässige Tötung gibt es, aber es gibt keinen fahrlässigen Mord. Also muss er Vorsatz gehabt haben. Also stellt sich die Frage, wie wirkt sich es aus, dass der Täter Rose gedacht hat, das ist jetzt nicht der Gymnasiast Hanisch, sondern der Holzhändler Schliebe. Er schießt also auf irgendeinen Menschen, den er verwechselt. Das ist ja der zugrunde liegende Irrtum.
Weil er nicht einen beliebigen Menschen, sondern einen konkreten Menschen töten möchte.
Ja, das ist schon der halbe Schritt zur Lösung hin. Ja? Man könnte ja sagen, wer jetzt A erschießt und denkt, das ist der B, weil er den B erschießen will, der hat sich halt geirrt. Dann hat er halt daneben geschossen, ja? Könnte man ja sagen. Ja? Dann stellt sich halt die Frage, woraus muss denn der Vorsatz bestehen des Täters Rose? Verlangt der Tötungsvorsatz des Täters Rose, dass er weiß, dass es sich um das Opfer Hanisch handelt? Verlangt es das? Oder verlangt der Mordtatbestand nur, dass der Rose weiß, es handelt sich um einen Menschen? Das ist ein großer Unterschied, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass es eine Verwechslung nicht zwischen Schliebe und Hanisch gäbe, sondern zwischen Schliebe und einer Schaufensterpuppe. Ja? Also wenn der Rose denkt, jetzt werde ich aber mal diese Schaufensterpuppe, die hier im Wald steht, die werde ich jetzt aber mal zertrümmern mit meinem Schrottgewehr.
Oder bei der Jagd klassischerweise, ja. Man denkt an den Hirsch.
Ja, natürlich.
Dann wird Mai, halt, ja. Bewegt sich dort etwas am Waldesrand, der Ahnherr sieht nicht mehr recht, das kriegt kurzerhand als übergebrannt, denn schießen kann er nicht schlecht. Und dann trifft er ja.
In der Regel sind das ja Wildschweine. Und jetzt denkt er, die Schaufensterpuppe oder das Wildschwein, diesen schrecklichen Eber, den werde ich jetzt erschießen. Tatsächlich handelt es sich um Graf sowieso viel, der gerade selber auf der Pirsch ist. Da würde man sagen,
dass der Ahnherr darauf auch noch Weidmannsheil schreit, hat alle peinlich berührt. Ihm wird ein Protest
überreicht. Da könnte man sagen, ja, das ist jetzt nun wirklich nicht dasselbe, ob jemand denkt, er vernichtet eine Sache, ja, Schaufensterpuppe, Schrägstrich Tier, oder er vernichtet einen Menschen. Das ist so weit voneinander entfernt, dass dieser Irrtum, sagen wir mal, relevant ist. Das bedeutet, er hat versucht, eine Sache zu vernichten, hat das aber nicht geschafft. Stattdessen hat er einen Menschen vernichtet, getötet, was er aber nicht wollte. Wäre die versuchte Sachbeschädigung strafbar, wäre sie es. Dann wäre das also nach unserem Recht eine versuchte Sachbeschädigung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung. Denn fahrlässig ist das natürlich, auf irgendwas zu schießen, was im Gebüsch bewegt und von dem man denkt, das wird wahrscheinlich ein Wildschwein sein. Und tatsächlich ist es aber der Freiherr von sowieso viel. Also ein Mensch. Bevor man da ins Gebüsch ballert, sollte man sich da natürlich wegen der Gefährlichkeit des Schusswaffeneinsatzes versichern, dass man auch auf den richtigen zielt. Das ist sicher, nehmen wir jetzt mal an, fahrlässig. Fahrlässige Tötung ist strafbar und deshalb ist er strafbar. Und versuchte Sachbeschädigung ist jetzt, sagen wir mal, in diesem Fall nicht strafbar, aber könnte es ja sein. Und da würde man sagen, dieser Irrtum, er ist wirklich entscheidend für den Fall, für diesen Beispielsfall. Wenn man jetzt also zurückdreht und sagt, nehmen wir nicht diesen Beispielsfall, sondern den Fall, dass da zwei verschiedene Menschen sind, also nur zwei Jägersleute, ja, und er will den Linken erschießen, trifft aber den Rechten tödlich, oder will den Schliebe erschießen, trifft aber den Hanisch tödlich, da muss man sagen, das sind ja gleichwertige Rechtsgüter. Ja, er will einen Menschen erschießen und das tut er auch. Und auf der Ebene von Unrechtsbeurteilung, Unrechtsgehalt und Vorsatzgehalt sind die beiden Rechtsgüter identisch. Und deshalb kommt man auch schon 1859 und in ständiger Rechtsprechung und eigentlich unstreitigerweise zu der Ansicht, wer einen Menschen erschießen will und das auch schafft, nur zufällig den Falschen trifft, den aber dann auch erschießt, der ist wegen vorsätzlicher Tötung strafbar. Ja, ist also eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf, um das mal so auszudrücken. Insoweit ist also die Strafbarkeit des Haupttäters Rose unstreitig. Interessant wird es ja jetzt, was bedeutet diese Abweichung, diese Strafbarkeit des Täters für den dahinterstehenden Rosal, also den Anstifter. Er ist ja nicht Mittäter, er ist nicht am Ort, sondern hat keinen weiteren Einfluss, sondern er veranlasst nur die Tötung. Er hat auch keinen Einfluss auf diesen Irrtum des angestifteten Haupttäters. Und da kann man ja natürlich verschiedene Meinungen vertreten und die werden auch vertreten. Und zwar schon seit jeher in der Rechtswissenschaft über die Frage des Irrtums, also Auswirkungen des Irrtums des Vordermanns auf die Anstiftungsstrafbarkeit des Hintermanns, des Anstifters. Dazu gibt es verschiedene Theorien, die alle interessant sind und die man auch bis heute, muss man sagen, jetzt schon 160 Jahre lang, lebhaft vertritt. Es gibt ja immer herrschende Meinung, Mindermeinung, noch eine mindere Meinung. Und dann gibt es die Rechtsprechungsmeinung und alle 10 Jahre gibt es wieder eine neue Dissertation darüber. Und man kann dieses Problem ewig hin und her wälzen, weil es ja im Recht keine endgültige Lösung gibt. Ja, keine endgültige Wahrheit, die man jetzt einfach nur entdecken muss wie irgendein Higgs-Teilchen. Und dann hat man es und dann ist die Sache geklärt. Es gibt es. We got it. Ja, das Higgs-Teilchen. Sondern man muss halt sagen, ja, das bewerten wir jetzt so. Die Möglichkeiten sind die folgenden. Man könnte sagen, was der Haupttäter macht. Der Haupttäter ist ja praktisch ein Werkzeug in der Hand seines Anstifters. Also das ist sozusagen das Medium, das er anstößt, dessen Entschluss er hervorruft. Das ist das Wesen der Anstiftung, dass in einer anderen Person der Entschluss zu einer Tat hervorgerufen wird.
Was er vorhin schon sagte, ganz praktisch, der Rose wäre nicht im Wald lauernd gewesen, wenn der Rosal nicht Auftrag erteilt, Belohnung ausgelobt hätte.
Ganz genau. Das ist der Unterschied zur Beteiligung. Wenn der Rose gesagt hätte, den Harnisch, den bringe ich um, lieber Rosal, kannst du mir dann Gewehr leihen? Und hätte das dann der Rosal getan, dann wäre das natürlich keine Anstiftung, weil der Entschluss ja schon gefasst war, sondern es wäre eine Beihilfe, ne, weil er ihm das Gewehr gegeben hat. Hier ist aber der Entschluss zur Tötung, also zur Handlung des Rose durch den Vorschlag, das Angebot von Rosal verursacht worden. Also ist er Anstifter. Er hat den Grund dafür gesetzt, dass der andere die Tat begangen hat. So, jetzt könnte man sagen, wenn das Werkzeug sich irrt, dann ist dieses menschliche Werkzeug oder dieser menschlich angestiftete Täter wie ein mechanisches Werkzeug zu behandeln. Und wenn jetzt man sich vorstellt, dass der Rosal der Haupttäter wäre, der einzige Haupttäter, und der Rose praktisch, sagen wir mal, die Pistole, also das Werkzeug, jetzt in Anführungszeichen, und der Rosal schießt vorbei mit dem Werkzeug Rose, dann ist das eine sogenannte, nach der lateinischen Terminologie, eine aberratio ictus, ein Fehlgehen des Schusses, ein Fehlgehen des Schlags. Ja? Man will auf A schlagen, trifft aber aus Versehen B. Und das wäre jetzt wieder ein Fall, wie ich ihn eingangs geschildert habe. Dann wäre das also im weiteren Sinne eine wesentliche Abweichung vom Kausalverlauf, vom vorsätzlich vorgestellten Kausalverlauf. Und das würde dazu führen, dass der Rosal, also der Hintermann, dessen Werkzeug jetzt fehlgeht, daneben schießt, aber einen anderen trifft. Nicht wegen vollendeten Mordes oder Tötung, sondern wegen versuchten Mordes. Er hat ja versucht, den Linken zu töten, hat aber aus Versehen den Rechten getroffen. Das wäre dann der Fall, dass hinsichtlich des Linken, also des eigentlich Gemeinten, ein versuchter Mord vorläge und hinsichtlich des tatsächlich Getroffenen ein Fahrlässiger. Das wäre
fahrlässige Tötung.
Fahrlässige Tötung in Tateinheit mit versuchtem Mord. Das wäre der Erfolg. Ja? Also nur fahrlässige und nur versucht, was ja wesentlich weniger ist als ein vollendeter Mord. Anders hat es das preußische Obertribunal gesehen, 1859. Die haben die Möglichkeit auch so im Auge gehabt. Und es gibt verschiedene Theorien, die sich unterscheiden, ob das jetzt aberratio ictus, also fehlgehende Schlags oder wesentliche Abweichung ist. Das kann man auf verschiedene Weise deuten. Das ist aber, sagen wir jetzt, sehr speziell und wäre nur in einer Juraklausur nochmal irgendwie kurz zu erwähnen, damit der Prüfer sieht, dass man auch diese Theorie kennt.
Und das Problem gesehen hat, ja.
Das Problem gesehen hat und dann anschließend verwirft und sich der BGH und der sonstigen Rechtsprechung dann anschließt, weil sie auf jeden Fall überzeugend ist. Nach dem prüfungsrechtlichen Motto, was ein oberster Gerichtshof vertritt, kann auf keinen Fall falsch sein. Deshalb ist es immer wichtig, also für Jurastudenten, alle Theorien zu kennen, kurz anzusprechen und dann zu sagen, der schließe ich mich jetzt aber nicht an. Richtig ist dagegen die Ansicht des Bundesgerichtshofs. Damit ist man immer auf der sicheren Seite. Denn noch der unwilligste Juraprofessor kann jetzt nicht einen falsch an den Rand schreiben. So, das aber nur am Rande bemerkt. Die Lösung hat das preußische Obertribunal hier darin gesehen, dass man sagt, auch für den Hintermann ist der Error in persona, der Irrtum in der Person des Opfers oder Error in objecto vel persona, der Irrtum des Haupttäters hinsichtlich des Gegenstands oder der Person. Ist ja wurscht, ob das jetzt eine Kuh ist oder ein Mensch, im weiteren Sinne wurscht, theoretisch. Der ist auch für den Hintermann nur eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf. Ja, also damit ist immer unterstellt, eine wesentliche Abweichung vom Kausalverlauf würde den Vorsatz hindern, würde eine Sperre verursachen. Auch der Hintermann ist ja objektiv auf jeden Fall verantwortlich. Ja? Also ursächlich ist ja natürlich der Rosal für den Tod des armen Herrn Harnisch. Also objektiv hat er ja den Tatbestand der Anstiftung zum Tötungsdelikt verwirklicht. Und der Anstifter muss einen sogenannten Doppelvorsatz haben. Der muss also einerseits sagen, das, was ich jetzt tue, was ich jetzt sage, lieber Rose, tu doch das bitte. Das ist der Anstiftervorsatz. Also der Wille, jemand anders zur Tat zu veranlassen. Und da muss er aber auch wollen, dass der Angestiftete selbst die Tat vollendet. Also er muss auch wollen, dass der Haupttäter Vorsatz hat. Sogenannter Doppelvorsatz. Und Anstiftungsvorsatz ist ja ganz klar. Der ist ja auf jeden Fall gegeben. Aber beim Tätervorsatz wird es halt ein bisschen kompliziert und da kann man jetzt sagen, da ist auf jeden Fall mal eine Abweichung. Ja? Er will irgendwas und das funktioniert dann irgendwie nicht. Ja? Er stellt sich einen ganz anderen Verlauf der Kausalität vor. Er denkt, Rose wird von mir veranlasst und dann geht er los und dann schießt er mal einen Feinschliebe. Und das klappt halt nicht, sondern er schießt halt jemand anders. Und zwar nicht einfach nur so oder zufällig oder ohne Zusammenhang mit der Anstiftung, sondern er denkt gerade, er verwirklicht das, zu was er angestiftet worden ist. Und da sagt das preußische Obertribunal 1859, das ist unerheblich. Das ist zwar eine Abweichung vom Kausalverlauf, aber die führt nicht dazu, dass wir den Tod des Gymnasiasten Harnisch dem Anstifter Rosal nicht mehr zurechnen können. Rosal hat gesagt, töte einen Menschen, und Rose tötet einen Menschen. Also es wird sozusagen diese Zurechnung des Erfolgs, also die Beurteilung der Unwesentlichkeit der Abweichung, die wir beim Haupttäter festgestellt haben, bei Rose, wird auch bei Rosal festgestellt. Und gesagt, dass hier das Werkzeug sein Ziel verfehlt, spielt für den Anstifter keine Rolle. Auch Rosal ist deshalb wegen Anstiftung zum Mord und nicht nur wegen versuchter Anstiftung zum Mord verurteilt worden. Beide übrigens zu Todesstrafen.
Genau, da kann man, glaube ich, auch gut mitgehen. Zur Todesstrafe, Sie haben es gesagt, beide sind hingerichtet worden durch Enthauptung, wie es damals üblich war. Ich würde trotzdem den Fall gerade nochmal in eine Richtung variieren wollen, um nochmal herauszuarbeiten, wie das mit dem Anstifter ist. Was wäre denn jetzt? Der Rosal stiftet an, der Rose steht da und wartet. Es kommt jemand, er schießt und es ist das Wildschwein, das er erschießt. Haben wir dann trotzdem eine Anstiftung zum versuchten Mord in Gestalt des Rosal?
Ja, natürlich. Die haben wir. Auch da muss man wieder vorne anfangen. Also beim Haupttäter, auch das ist übrigens ein allgemeiner Klausurhinweis, nie beim Beteiligten anfangen, sondern immer beim Täter anfangen. Ja, sonst weiß man überhaupt nicht mehr Bescheid.
Podcasts dürfen anders aufgezogen werden, aber in Klausuren bitte.
Ja, in Klausuren sollte man es so tun, ja. Also immer versuchen, systematisch zu denken, was dem gemeinen Podcast-Hörer nicht immer völlig geläufig ist. Um das mal jetzt etwas ironisch auszudrücken.
Wir versuchen, publikumsfreundlich zu sein.
Naja, also wir weisen immer darauf hin, was richtig und was falsch ist. Und wenn jemand losgeht und sagt, da hinten steht mein Feind, ich sehe ihn in der Dämmerung, er steht im Gebüsch und verrichtet dort sein Geschäft und jetzt werde ich ihn von hinten erschießen. Und dann tut er das und dann zertrümmert er die im Gebüsch stehende Schaufensterpuppe. Dann ist er nicht wegen Sachbeschädigung schädigt, das auch. Ja, aber er ist vor allen Dingen wegen versuchten Mordes strafbar, weil der sogenannte untaugliche Versuch auch strafbar ist. Es steht im Gesetz, zwar nicht das Wort untauglich, aber Versuch ist Versuch. Es wird beim Versuch der böse Wille bestraft, aber nicht nur der böse Wille an sich. Also wenn ich jetzt mich ins Bett lege und denke, hoffentlich stirbt heute Nacht mein Feind oder hoffentlich schlägt der Blitz in das Haus meines Nachbarn ein oder ich bete zum Blitz, Gott, töte ihn, Blitz, ja, dann ist das kein versuchter Mord. Allerdings, wenn ich sage, Erstens, ich tue jetzt was, also ich übe eine Handlung aus, die in Richtung auf den von mir vorgestellten Taterfolg auch abzielt. Ich handle auch. Und dieses Handeln ist getragen von der Absicht, einen Tatbestand zu verwirklichen. Dann ist es ein Versuch, wenn der Erfolg nicht eintritt. Und dieser Versuch ist strafbar. Jedenfalls in aller Regel, in 99,9%. Der sogenannte untaugliche Versuch. Auch dann, wenn die Pistole nicht geladen ist, man aber auf einen anderen zielt, denkt, sie ist geladen und abdrückt, dann ist es ein versuchter Mord. Auch wenn es gar nicht möglich war.
Und wenn es in der Praxis möglicherweise Beweisprobleme gibt.
Beweisprobleme, das ist ja ein ganz anderes Problem. Das ist ein prozessuales Problem. Es geht ja zunächst mal darum, wenn der Sachverhalt so ist, wie wir ihn darstellen, dann ist es so. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, nämlich den sogenannten abergläubischen Versuch oder den absolut untauglichen Versuch. Ja, also wer sich mit einem Flitzebogen auf seinen Rasen stellt und versucht, einen hochfliegenden Boeing 37 Max abzuschießen, der wird wahrscheinlich nicht wegen versuchten Massenmordes verurteilt werden, weil der Pfeil ja nur 100 Meter hoch fliegt, das Flugzeug aber 10.000 Meter hoch ist. Das ist dermaßen blöd. Da sagt man, das lassen wir jetzt mal. Oder wer einfach nur sagt, geh doch mal bitte in den Wald und hole mir ein schönes Tannenbäumchen und dabei denkt, im Wald sind die Räuber oder die Monster und die werden ihn sicher fressen. Ja, also so abergläubischer Versuch. Verhexen, so ein Zeug. Das ist nicht strafbar. Aber das ist ein ganz kleiner Ausnahmefall, der im Gesetz ausdrücklich geregelt ist. Alle anderen untauglichen Versuche sind strafbar. Mhm. Muss nicht so sein. Ja, das ist in unserem System so. Es gibt auch Strafrechtslehrer, die sagen, das ist ungerecht. Ja, das bestraft ja nur den bösen Willen. Kann man drüber streiten. Rechtsprechung, herrschende Meinung sagen, untaugliche Versuche sind strafbar. So, und wenn jetzt, um zu Ihrem Beispiel zurückzukehren, wenn jetzt jemand also eine Puppe, an Anführungszeichen, erschießt, die er eigentlich für einen Menschen hält, dann ist das ein untauglicher Versuch. Und der ist strafbar, gegebenenfalls in Tateinheit mit der Sachbeschädigung an der Puppe.
Die er tatsächlich verübt, ja. Jetzt haben wir hier in unserem historischen Fall, Sie haben es gerade auch schon gesagt, zweimal die Todesstrafe als Ergebnis. In der heutigen Zeit haben wir beim Mord die lebenslange Freiheitsstrafe. Und wir haben schon häufig in diesem Podcast darüber gesprochen, unter welchen Voraussetzungen und wie vergleichsweise selten man dann von dieser lebenslangen Strafe abweichen kann. Was wäre denn jetzt, wenn wir den Fall Rose Rosal in die Jetztzeit betrachten, wahrscheinlich das Ergebnis vor einem heutigen Gericht? Wirklich auch zweimal lebenslang für Anstifter und für unmittelbaren Täter? Oder würde man beim Anstifter was abziehen?
Na, das kann gut sein. Im Grundsatz ist ja die Strafe des Anstifters, so steht es im § 26 Strafgesetzbuch, wird gleich einem Täter bestraft. Ja, weil das Hervorrufen des Tatentschlusses beim Haupttäter als so gewichtig angesehen wird, dass der Anstifter wie ein Täter bestraft wird. Ja, das ist der Grundsatz. Und dieser Fall Rose Rosal, das ist ja eigentlich eine relativ naheliegende Kombination. Die kann ja jederzeit passieren. Also Mitteldealer A sagt seinem kleinen Dealer oder Läufer B, verkauf mal diese 10 Gramm Heroin an C und dann irrt er sich und dann ist es halt in Wirklichkeit D oder so. Das ist ja nicht anders. Oder unser klassischer Fall, Landgericht Bielefeld im Jahr 1990, 4. Strafsenat, in der Revision beim BGH, der sogenannte Hoferbenfall, Hoferbe H, ja, sagen wir mal, ist gleich Rosal, sagt irgendeinem angeheuerten Typen, der halt meinetwegen B heißt, das wäre in unserem Fall der Rose, er möge bitte seinen Sohn erschießen, also des Anstifters Sohn erschießen, der den Hof erben soll. Der kommt jeden Abend nach Hause, geht dann durch den langen Kuh- oder Pferdestall, weiß ich nicht mehr genau, und hat immer eine Plastiktüte dabei. Vielleicht mit ein paar Buddeln Bier da drin oder was der Kuckuck. So, der legt sich auf die Lauer in dem Stall. Irgendwann geht die Tür auf, ein Mensch kommt rein und hat eine gedrungene Statur, genauso wie der Sohn, und trägt in der Hand eine Plastiktüte. Also schießt der Angestiftete in der Dunkelheit auf die Person und tötet sie. Und in Wirklichkeit war es ein Dritter, der da nur zufällig vorbeikam. Aber zufällig auch eine Plastiktüte in der Hand hatte. Also identischer Fall, ne? Und zwar nach 140 Jahren Diskussion des Rose-Rosal-Falls. Da hat der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs ganz genauso entschieden wie das preußische Obertribunal im Jahr 1859 und hat gesagt, dabei bleiben wir. Das ist eine unwesentliche Abweichung vom Kausalverlauf, nicht nur des Haupttäters, sondern auch des Anstifters. Und hat beide wegen Mordes bzw. Anstiftung zum Mord verurteilt. Ja, insoweit spricht da nichts dagegen, dass heute da dasselbe rauskommen würde. Natürlich vorbehaltlich des Umstands, dass die Todesstrafe abgeschafft ist.
Zwei Äußerlichkeiten sind mir noch aufgefallen. Wenn wir uns mal den Ablauf damals angucken, Tat am 11. September 1858, erste Entscheidung, Schwurgericht Halle am 19. Februar 1959, also nicht mal ein halbes Jahr später, Schwurgericht Halle, Revisionsurteil, 5. Mai, also kaum 3 Monate später. Das ist doch eine Geschwindigkeit, die ist fern von dem, was wir heute haben, oder?
Ja, steht man staunend vis-à-vis, vielleicht auch weniger staunend, also jedenfalls beeindruckt, wenn man mag. Freilich muss man sagen, die möglicherweise deutlich längere Verfahrensdauer, mit der man heute zu rechnen hätte, stammt nicht ausschließlich daher, dass alles so schrecklich bürokratisch, die Verteidiger so rechtsstaatswidrig und die Menschen so bedenkenträgerisch geworden sind, sondern sie stammt auch daher, dass wir zum Beispiel bei der Feststellung von Tatsachen sorgfältiger sind und dass wir natürlich auch eine deutlich geringere Anzahl von Verfahren insgesamt haben. Das hat so viele Gründe, über die man jetzt lange sprechen könnte, dass man nicht sagen kann, damals war alles viel besser, da wurde noch auf dem Fuß erfolgte die Hinrichtung des Täters seiner schrecklichen Tat. Ich glaube nicht, dass man damals schon Sachverständige für die mögliche Schuldunfähigkeit oder Einschränkung der Schuldfähigkeit über die Gründe und so weiter überhaupt in Betracht gezogen
hat. Keine 3D-Vermessung des Tatortes.
Wenn Sie die Entscheidung des Reichsgerichts in den 75 Bänden oder sagen wir mal den halbwegs noch erträglichen 72 Bänden der reichsgerichtlichen Entscheidung anschauen oder 71 Bänden, dann stellen Sie fest, dass das lauter wirklich aus heutiger Sicht brutal kurze Entscheidungen sind. Das Revisionsgericht hat sich einen Teufel darum geschert, wie es wirklich war. Ja, auch alles, was wir heute als erweiterte Revision ansehen, ja, also Überprüfung der Beweiswürdigung zum Beispiel, die heute eine ganz wichtige Rolle spielt im Revisionsverfahren, spielte für das Reichsgericht überhaupt keine Rolle. Ja, da galt als Ehren gegeben, was das Landgericht festgestellt hat und da wurde auf 3 Seiten gesagt, Punkt, so ist es und Ende aus. Ja. Und heute schreibt jeder 150 Seiten und der BGH haut nochmal 30 Seiten raus und alles ist viel, in Anführungszeichen, komplizierter, aber natürlich auch differenzierter und es ist schwer miteinander zu vergleichen. Also es ist jedenfalls keine Frage von gut und schlecht oder besser oder schlechter oder Fortschritt oder Nicht-Fortschritt. Ich persönlich bin froh, dass wir es heute ein bisschen aufwendiger machen und viele Fehlerquellen ausgeräumt haben, die bei der Tatsachenfeststellung entstehen können.
Ich hätte auch nicht automatisch besser gesagt, denn man muss ja auch sehen, nach dieser doch wirklich sehr schnellen Entscheidung des Obergerichtes ist danach die Hinrichtung erfolgt. Also da gibt es ja auch gute Gründe zu sagen, hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen gründlicher überlegen können. Gut, wir sind jetzt hier auch zum Ergebnis gekommen. Es war jedenfalls in der Feststellung relativ alternativlos. Ob man dann die Todesstrafe braucht, ist eine völlig andere Diskussion. Aber letztlich das Leben der beiden ist da in wenigen Wochen verhandelt worden.
Ich kenne das Verfahren ja auch nur aus der Literatur. Ich weiß nicht, ob die beiden Angeklagten hier innerhalb von 3 Tagen festgenommen wurden und dann alsbald ein Geständnis abgelegt haben und alles war völlig klar. Könnte ja sein, dass es ganz kompliziert war und schreckliche Fehler bei der Ermittlung gemacht wurden. In Wirklichkeit war es weder der Rosal noch der Rose, sondern es waren halt Hans und Grete und alles ist falsch. Aber das spielt ja für die Rechtsfrage, spielt es ja keine Rolle. Und die Beteiligten unseres Falles, die sind ja leider nun schon viele Jahre tot, aus eigener oder durch fremde Schuld. Und da bringt es überhaupt nichts, am Sachverhalt noch lange rumzudiskutieren. Man muss die Probleme so nehmen, wie sie sind. Und wie man an dem Hoferbenfall sieht, ist es ja auch... Kommen Sie wieder und ist es deshalb richtig, solche Fragen dann auch grundsätzlich zu diskutieren? Das ist der Sinn von solchen klassischen Fällen, die klassisch deshalb sind, weil sie wichtige, zentrale Probleme beispielhaft deutlich machen und einer Lösung zuführen.
Ja. Vielleicht letztes von mir. Es ist das Schwurgericht Halle gewesen, das hier entschieden hat. Und zwar tatsächlich noch als Schwurgericht. Wir benutzen diesen Begriff ja bis heute, ohne dass wir wirklich Geschworene haben. Damals gab es die noch. Bürger, die zusammen mit den Richtern darüber entschieden haben, wie das Urteil aussehen soll. Sind wir aber eigentlich jetzt nach vielen Folgen, die wir hier besprochen haben, froh, dass wir es nicht mehr haben, oder? Dass wir
ja, aber ganz kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat es, glaube ich, noch mal so 1946 ein paar Schwurgerichte gegeben mit Geschworenen. Heute der Begriff Schwurgericht wird ja immer noch verwendet, also große Strafkammer des Landgerichts als Schwurgericht. Ja. Das hat aber mit dem alten Schwurgericht, mit den Geschworenen, wie wir sie da aus diesen amerikanischen Filmen kennen, ja, überhaupt nichts zu tun. Ja. Sondern das ist halt nur eine traditionelle Bezeichnung für solche großen Strafkammern, also erstinstanzliche Strafkammer am Landgericht, die sich ausschließlich mit Tötungsdelikten beschäftigen. Die sind aber genauso besetzt wie andere Strafkammern auch, nämlich 3 Berufsrichter und 2 Schöffen, 5 Richter. Und das sind nicht Geschworene, sondern Schöffen. Und da findet keine Teilung zwischen dem Schuldspruch und dem Strafausspruch statt, wie wir das kennen aus dem amerikanischen Recht etwa, ja, dass die 12 Geschworenen für sich, ja, und vollkommen unbeeinflusst und ohne richterlichen Rat entscheiden, ist er schuldig oder nicht, und dann die Berufsrichter das Strafmaß festsetzen, was entweder gesetzlich vorgeschrieben ist oder halt vom Gericht bestimmt wird. Und die Geschworenen, die urteilen dann halt nach Lust und Laune oder nach ihrer
Bauchgefühl.
Nach Bauchgefühl oder nach Fernsehlage oder nach was auch immer, ja. Das führt zwar zu teilweise absurden Ergebnissen aus unserer Sicht, beruht aber darauf, auf einem geradezu unvorstellbar hohen Vertrauen in die Kraft der Demokratie. Denn im Prinzip gehen die Leute los und suchen sich 12 Typen da unten auf der Straße rumlaufen, egal wie die jetzt ausgewählt werden, und sagen so, ihr seid jetzt das Volk und ihr vernünftigen Bürger, ihr sagt jetzt mal, ob das war oder nicht. Und die hören sich das dann an und dann sagen die, ja, guilty or not guilty. Und dann sagt das Gericht, okay, das akzeptieren wir. Und die Gesellschaft sagt auch, das akzeptieren wir. Ja, es sei denn, es ist ein Verfahrensfehler. Ja, so sind wir nicht. Ja, wir sagen, da müssen Sachverständige ran, da müssen Profis ran. Ja, da müssen Richter ran, die studiert haben und die müssen ihr Urteil 244 Seiten lang begründen. Von einem amerikanischen Geschworenen kriegen sie keine Begründung. Der sagt halt guilty und dann ist sein Job erledigt.
Mit allem, was dazugehört. Das ist eine Gruppendynamik in der Juryberatung geben kann. Das Wortführer in der Juryberatung andere umstimmen, dass manche mitgehen mit dem, von dem sie glauben, dass die Mehrheit der Jury es für richtig hält, ist schon auch eine gefährliche Sache.
Ich empfehle jedem nur, die mindestens 2 Verfilmungen von Die 12 Geschworenen anzuschauen. Dann hat man eine ungefähre Vorstellung davon, was passieren kann, wenn man Glück hat.
Ja. Warum haben wir uns in Deutschland zwischen 1858 und der Weimarer Republik vom Schwurgericht Stück für Stück verabschiedet?
Unter anderem auch aus diesen Gründen. Es ist ja Anfang der 20, glaube ich, 1922 sind die Schwurgerichte abgeschafft worden. Und zwar aus den Gründen der Willkürvermeidung. Ja, weil man gesagt hat, wir wollen eine rational und in Anführungszeichen wissenschaftlich begründete Grundlage für Schuld und Schuldfeststellung und Strafe. Seitdem sind in Deutschland nur noch Schöffengerichte tätig.
Ja. Und trotzdem, ganz komisch, oder? Bleibt dieser Name Schwurgericht für die Kapitaldelikte? Es ist immer noch so was Besonderes, da ist immer noch so was.
Ja, ja, das würde sich aber ändern, wenn man den Namen ändern würde. Ich glaube nicht, dass sehr vielen Menschen in der Bevölkerung dieser Zusammenhang oder dieser Hintergrund wirklich klar ist. Sie denken ja immer noch, Schwurgericht wäre was ganz anderes als Strafkammer, obwohl es das schon seit 80 Jahren nicht mehr ist. Und das hat natürlich damit zu tun, dass um den Begriff des Kapitalverbrechens Mord und Totschlag natürlich ein besonderes Tabu liegt und da eine besondere Gewichtigkeit in die Verhandlungen und in die Prozesse und in die Schuldsprüche hineingelegt wird. Ja, das hat natürlich auch seinen Ursprung darin, dass früher halt für vorsätzliche Tötungsdelikte die Todesstrafe verhängt wurde, also eine endgültige, nicht mehr rückgängig zu machende Bestrafung. Und das wirkt halt fort. Ja, das ist halt das ganz Besondere. Immer im Strafrecht gibt es solche symbolischen Begriffe und symbolischen Vorstellungen. Ja. Wenn man den Begriff des Raubes zum Beispiel wegnehmen würde oder des Diebstahls oder der Vergewaltigung, ja, oder des Mordes, wenn man den Begriff eliminieren würde und durch irgendwelche bürokratisch abgestuften
Delikt zum Nachteil des Eigentums
sowas ersetzen würde, dann würde den Menschen was fehlen, in Anführungszeichen. Ja? Also das sind solche archaischen Vorstellungen, was ist eine Vergewaltigung? Heute eine Vergewaltigung hat ganz wenig, nur in der Praxis ganz wenig häufig nur noch damit zu tun, was die Menschen sich darunter vorstellen. Ja? Also ein mit Gewalt erzwungener Geschlechtsverkehr. Vergewaltigung kann was völlig anderes sein heute, weil es so im Gesetz steht. Das weiß aber keiner, interessiert auch fast niemanden. Also zurück zum Prozessrecht, ist Schwurgericht auch eine symbolische Bezeichnung der Bedeutung des Verfahrens. Und jeder kriegt so ein angstvolles Zittern. Und
das Schwurgericht.
Ja, genau, aber das doch. Schwurgericht spricht und so weiter. Obwohl ja Schwurgerichtsverfahren häufig viel einfacher sind als andere. Ja. Alle denken immer, Schwurgericht, das ist jetzt aber was ganz besonders Tolles.
Aber ich wollte gerade sagen, doch auch am Landgericht, oder? Es ist doch auch für den Vorsitzenden Richter ein großer Unterschied, ob er Vorsitzender des Schwurgerichtes oder sagen wir der 39. Zivilkammer ist, oder?
Über Zivilkammern reden wir jetzt nicht, die sind alle bedeutend. Mit Zivilkammern darf man sich als Strafkundler nicht vergleichen.
Gut, dann bleiben wir am
Nein, aber natürlich, aber in der Sache ist natürlich die Durchführung eines komplizierten Wirtschaftsstrafverfahrens um Klassen schwieriger als die Durchführung eines Verfahrens am Schwurgericht, in dem es darum geht, dass irgendein besoffener Idiot einen anderen totgeschlagen hat, ja, der dann anschließend festgenommen wird und dann sagt, ja, ich war's, tut mir leid. Dann ist mir halt auf den Keks gegangen, habe ich ihn halt totgeschlagen.
Aber was
Ihnen ist ja nicht schwierig zu ermitteln und es ist auch nicht schwierig zu entscheiden. Also Kapitaldelikte sind häufig, sagen wir mal, im Sachverhalt sehr übersichtlich.
War es Ihnen persönlich wichtig, Vorsitzender des Schwurgerichts zu sein?
Ja, ja, natürlich. Das gilt als herausgehoben auf eine gewisse Weise. Ja. Da denkt man, oh, eins bedingt das andere. Ja. Das Selbstbild ist ja vom Fremdbild auch mit abhängig. Und wenn alle sagen, oh, wer soll denn das Schwurgericht machen, ja, in unserem großen Landgericht? Und dann sagt man, ja, Sie sind der richtige Mann fürs Schwurgericht. Ja, dann denkt man, da kann man doch mal sehen, wie toll ich bin. Und dann läuft man halt auch so breitbeinig rum. Ja. Aber in der Sache muss man sagen, es ist natürlich bedeutend, man hat ständig halt mit Fällen zu tun, in denen es um lebenslang geht, faktisch oder jedenfalls rechtlich um lebenslange Freiheitsstrafen. Es geht immer um alles, um die ganze Existenz, sowohl von Opfern als auch von Tätern. Und das rührt einen natürlich schon anders an, als wenn man jetzt sagt, ja, jetzt verhandeln wir hier über die Steuerhinterziehung, ja, und kriegst du jetzt 1,6 mit Bewährung oder 2,0 mit Bewährung und so ein Fall kommt und der andere geht. Dieses Bild wirkt fort und es ist ja auch im allgemeinen Bewusstsein, in der Bevölkerungsvorstellung hat es ja eine Bedeutung.
Das war ein Klassiker des Strafrechts, der Fall Rose Rosal. Ich sage Danke an Thomas Fischer und ich danke Georg Brandl in der Regie und Alex Kothe an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Der Ritus zwingt mich, diesen Satz auch in einem Fall zu sagen, dessen Tatrunde 166 Jahre zurückliegt. Allerdings darf man Riten nur so lange reiten, wie sie auch wahr sind. Deswegen ändert sich der nächste Satz. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord@swrkultur.de. Ich wiederhole, swrkultur.de. Unverändert klappert unser Doppelkassetten-Anrufbeantworter in der Studioecke.
Hey Holger, hallo Thomas Fischer. Hier spricht Verena Fiebiger vom Podcast Geisterjäger. Ich habe euch einen Trailer ganz ans Ende dieser Folge gehext. Bitte anhören, wird spooky. Versprochen.
Danke für diesen freundlichen Hinweis, den wir gerne beherzigen. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR Kultur. Das komplette Podcast-Angebot auf swrkultur.de.
SWR Kultur. Neu entdecken.
Stell dir vor, du erlebst etwas Übersinnliches. Etwas, das du dir nicht erklären kannst. Du träumst etwas und kurz darauf wird es wahr. Oder bei dir zu Hause geschehen seltsame Dinge. Aber eigentlich glaubst du nicht an Gespenster oder Dämonen oder Engel. Was machst du dann? Jahrzehntelang haben Menschen in solchen Fällen bei diesem Mann angerufen.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme nichts mit Stromstößen zu tun hatten, sondern vom Medium psychokinetisch bewirkt worden war.
Hans Bender, Deutschlands einziger Professor für Parapsychologie und vielleicht der größte Geisterjäger aller Zeiten.
Professor Bender, der Leiter des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie.
Jahrzehntelang war Hans Bender dem Unerklärlichen auf der Spur. Und was er dabei erlebt hat, das erzähle ich in diesem Podcast. Es geht um Spuk, Poltergeister und Wahrträume. Aber auch um die geheimen Psi-Experimente der US-Armee und die okkulten Obsessionen der Nazis. Und vor allem geht es immer um die Frage, gibt es wirklich noch irgendwas da draußen?
Soll das heißen, Herr Professor, dass Sie als Wissenschaftler auch echte Spukphänomene für möglich halten?
Sie setzen mir das Messer auf die Brust. Ich werde Ihnen ebenso direkt antworten und sagen, ja.
Alle Folgen von Geisterjäger findest du in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.